Zukunft Holz, der Podcast von Kebony.
Berliner Flughafen Tempelhof. Er ist ein Ort der Geschichte und feierte erst im Oktober 100-jähriges Bestehen. Weltbekannt wurde er durch die 1948 eingerichtete Luftbrücke, über die West-Berlin versorgt wurde. Auch wenn der Flughafen seit 2008 nicht mehr aktiv ist, das Gelände ist für die Menschen da und soll einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Dazu zählt nicht nur die Nutzung des Tempelhofer Feldes. Seit letztem Sommer gibt es auch eine große Dachterrasse auf dem westlichen Kopfbau. Welche Herausforderungen dieses Projekt mit sich gebracht haben, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zukunft Holz. Ja, es geht um den Bereich Tempelhofer Tower. In luftiger Höhe bekommt man von dort aus einen wunderbaren Überblick über das gesamte Tempelhofer Feld und die angrenzenden Berliner Stadtteile. Dass das Dach des denkmalgeschützten Bauwerks zu einem öffentlich zugänglichen Platz wurde, dafür haben unsere heutigen Gäste gesorgt. Herzlich willkommen Julia Wieland und Bernd Schnittkamp. Sie beide sind sozusagen die Masterminds, was die Konstruktion der großen Terrasse am Tempelhofer Tower angeht. Schön, dass Sie unsere Gäste sind. Hallo.
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 Ich stelle Sie kurz vor. Julia Wieland ist Geschäftsführerin beim Berliner Ingenieurbüro Bartke und Partner und Bernd Schnittkamp ist Projektmanager bei Kahle und Rubner, einem spezialisierten Terrassenbauunternehmen. Frau Wieland, Sie haben das Projekt in Ihre Hände sozusagen genommen und waren eine Schnittstelle zwischen Architekten und Konstrukteuren vor Ort, kann man das so sagen?
Ja, ich bin im Prinzip etwas später in das Projekt, ins Gesamtprojekt eingestiegen, im Mai 2021. Und einer der ersten Aufgaben, die ich damit übernommen habe, war damals sozusagen die Überarbeitung der Terrassenplanung, die bis dahin leider ins Stocken geriet, weil die Schwierigkeiten aufgrund des Bestandes, den wir dort vorgefunden haben, entwickelt haben und wir einfach nach, ich würde mal sagen, neuen konstruktiven Möglichkeiten gesucht haben, um die Sache umzusetzen.
Es gab einen Architekturwettbewerb. Den hat ein Schweizer Architekturbüro gewonnen und die sind dann auf Sie zugekommen oder wie sind Sie an das Projekt rangekommen?
Genau, das Schweizer Architekturbüro MLZD, die in Biel sitzen, die haben den Wettbewerb für diesen ganzen Kopfbau West gewonnen. Das heißt also nicht bloß die Terrasse, sondern auch die darunter liegenden Geschosse und hatten das Problem, dass die Planung weiterhin in der Schweiz stattfand und man immer Schwierigkeiten hatte zwischen der Ausführung vor Ort und der Planung in der Schweiz. Und deswegen bin ich dazugekommen und sollte sozusagen dann als Schnittstelle zwischen Planung und Ausführung dann fungieren.
Und wie sind Sie zu Herrn Schnittkamp gekommen? Wie haben Sie beiden sich kennengelernt, Herr Schnittkamp? Sie sind ja quasi der Meister der Terrassen sozusagen, machen sowohl Produktplanung als auch in dem Fall Projektplanung. Und Sie beiden haben das ja quasi ausgetüftelt, was sich die Architekten ausgedacht haben. Wo war da die Schwierigkeit?
Ja, in der Tat war es, ich glaube, in den Herbsttagen des Jahres 2021, als das Telefon klingelte oder die Mail zu uns kam, auf der Suche nach einem Profil, das wir nicht hatten. Ein Omega-Profil war mir bis dato auch in meiner Welt so nicht begegnet, weil dort der Ansatz der Konstruktion seinerzeit ein komplett anderer war, der sich aber auch nicht umsetzen ließ. Und so suchte man, wie Frau Wieland gerade schon gesagt hat, nach einer Lösung, die zu erarbeiten war. Im Herbst sind wir dann gestartet. Ich habe die ersten Schnittzeichnungen bekommen und haben uns die angeschaut und haben im Grunde mal über eine Grundkonstruktion nachgedacht und erste Gedanken entwickelt.
Können Sie kurz das mit dem Omega-Profil, also wenn Sie als Profi schon das zum ersten Mal hören, vielleicht unsere Hörer kennen das vielleicht auch nicht, können Sie das kurz ein bisschen skizzieren, um was es sich dabei handelt? Was ist die Herausforderung dabei?
Nee, also Omega-Profil ist in der Tat etwas, mit dem wir so, weil es komplett, ich sag mal, dem klassischen Terrassenbau, wie wir es halt kennen und entwickeln, komplett widerspricht, weil es total unflexibel ist und so weiter. Ich weiß nicht, Julia, wie weit du in diesem Prozess noch involviert warst.
Also ich habe die Planung mit diesen Omega-Profilen sozusagen vor die Nase gesetzt bekommen und habe eben auch festgestellt, dass wir im Höhenausgleich, den wir bei diesem Bestandsbau ganz viel brauchten, weil wir keine geraden Flächen hatten, sondern überall schrägen und die waren eben auch nicht mit der Genauigkeit hergestellt worden vor 100 Jahren oder vor 90 Jahren, wie man es heute macht. Und diese Omega-Profile kann man sich im Prinzip vorstellen wie zwei Omegas, die übereinander gesetzt werden und die man dann so ein bisschen in der Höhe flexibel sozusagen zusammendrücken kann. Und so, das waren im Prinzip Metallprofile und so war es ursprünglich geplant, weil wir eben mit dem Brandschutz nicht einfach Kunststoff normalerweise benutzen dürfen. Und jetzt kommt der Ansatz. Ich hatte dann als nächste Idee, dass wir Terrassenlager in Metall machen und hatte deswegen eigentlich bei Karl und Rom nochmal angefragt, ob die sowas auch als Metallprofil herstellen könnten, weil die es bis jetzt nur in Kunststoff gemacht haben. Und so sind wir aufeinander getroffen.
Und Herr Schnittkamp hat gesagt, können wir.
Ja, ich sag mal, es ging tatsächlich seinerzeit ja auch um das Thema Brandschutz. Das war ja sehr, sehr schnell auch dann in diesem Projekt inkludiert. Brandschutz, das Thema Windsoglasten, heißt, die Terrasse muss gesichert werden im fertigen Zustand am Ende, dass sie nicht durch einen Windsog über ein 26 Meter hohes Gebäude letztendlich abhebt. So, brauchte man oder es wurde nach einer Konstruktion gesucht, unter der der Deckbelag, der als Produkt mit Kebuni ja schon feststand, letztendlich eine Konstruktion bekam, die alles zusammenführte. Konstruktiver Holzschutz, Brandschutz, Windsog und das eben, was am Gebäude Druckbelastung pro Punkt, Druckbelastung der Decke, aber auch Verkehrslasten, die oben auf einer Terrasse halt einwirken, wenn bis zu 200 Leute eine solche Terrasse aktiv betreten.
Sie haben jetzt schon mehrere Schlagwörter genannt, um das ein bisschen einzuordnen für Leute, die dieses Projekt nicht kennen, die oder in Berlin noch nicht waren auf dem Tempelhofer Feld. Also Sie haben es jetzt schon angesprochen, Thema Windsog. Wie hoch ist das? Wie breit ist das? Wie muss man sich das vorstellen? Wie kommen da, wirken diese Windkräfte? Vielleicht, Frau Wieland, erläutern Sie es. Sie hatten mir was von einer Hochhausrichtlinie erzählt.
Genau, genau. Also diesen Windzugnachweis, das ist im Prinzip eine Forderung, die der Statiker stellt. Und das Tempelhofer Feld drumherum sozusagen ist natürlich eine freie Fläche, wodurch natürlich auch Windspitzen richtig schnell auch entstehen können. Das kann man sich vorstellen wie so einen großen Berg sozusagen, ne, der so rausragt und dann prallen natürlich die Windlasten an. Und genau, und wir sind bei diesem Gebäude über 12 Meter. Das heißt also, wir befinden uns in der sogenannten Hochhausrichtlinie, wodurch diese Anforderungen automatisch gestellt werden an eine Konstruktion. Und es ist wirklich so, man hat im Prinzip Lastannahmen unseren Statiker nochmal nachrechnen lassen und hat festgestellt, dass gerade im Bereich des Towers vorne in dem Bereich zum Flugfeld hin ziemlich starke Windsogkräfte schon anzunehmen sind, beziehungsweise auch gemessen wurden.
Und was macht es dann besonders schwierig? Auf was müssen Sie achten bei diesen Vorgaben sozusagen?
Das Hauptthema war eigentlich, normalerweise beschwert man dann im Prinzip die ganze Konstruktion mit Kies. Das ist eine ganz einfache und normale Möglichkeit, wie man sozusagen eine Last annehmen kann, ohne dass die ganze Konstruktion nach oben fliegt. Wir hatten das Problem, wir hatten Beschränkungen in den Lastannahmen. Das heißt also, wir durften nicht zu schwer werden, weil die vorhandene Deckenkonstruktion nicht ausreichend dimensioniert war. Weil eigentlich ist auf diesem Kopfbau West oder in diesem Towerbereich nie geplant war, dass da ganz viele Leute oben sich befinden. 200 Leute sind jetzt im Prinzip bemessen worden und sich darauf sozusagen tummeln. Und insofern konnte man also nur leichte Konstruktion nehmen. Deswegen haben wir dann auch relativ schnell an so eine Alu-Konstruktion gedacht. Die aber, wie gesagt, muss dann wieder gesichert werden, dass sie nicht wegfliegt. Und das ist natürlich dann erstmal eine Herausforderung, die Balance daher zu kriegen, dass man also nicht zu schwer wird, aber gleichzeitig trotzdem die Konstruktion sichert.
Herr Schnittkamp, Sie hatten eben schon angedeutet, Kebuni als Eindeckung stand schon fest. Wissen Sie, wie das zustande gekommen ist? Warum eignet sich Kebuni für so eine große Terrasse?
Also sicherlich ist in allererster Linie, wenn wir in Projekte kommen, sehr, sehr häufig der Geschmack ausschlaggebend. Das heißt, der Bauherr, der Architekt sind da sehr, sehr nah an einem ästhetisch ansprechenden Produkt und da ist die Wahl auf Kebuni getroffen. Für uns in der Produktentwicklung, also wir haben ja im Prinzip dieses Produkt Terrasse Tempelhof gemeinsam entwickelt, war es natürlich insofern von Vorteil, weil einfach auch, ich sag mal, enge Beziehungen mit Kebuni da sind. Das heißt, es waren kurze Wege mit der Technik im Hause Kebuni. Was kann das Produkt leisten über den Standard hinaus? Da haben wir halt sehr, sehr viel auch auf der Baustelle uns getroffen und haben Dinge wie bauaufsichtliche Zulassung, wie Zugwerte an einer Schraube, wie viel darf eine Diele überstehen, Quellschwindverhalten, Luftzirkulation unter der Diele, wie nah dürfen wir mit dem Kies unter die Dielen und so weiter. Es waren also, Kebuni war am Ende auch, wenn man mal die Produktbeschreibung sieht, auch vom Holz her das einzige Holzprodukt, das diesen Anforderungen überhaupt Genüge tragen konnte. Das muss man sicherlich im Rückblick auch klar und deutlich sagen.
Holz, das stand fest. Sie haben ja auch gesagt im Vorgespräch, dass es unfassbar schwierig war, diese Konstruktion umzusetzen, weil sie auch, wie Sie sagten, mehrdimensional ist, also quasi wie so ein Schiff fast gebaut. Können Sie da noch ein bisschen drauf eingehen? Was ist das Besondere an dieser Konstruktion?
Also einmal war es natürlich, Frau Wieland hat das gerade schon gesagt, das Thema, nicht zu viel Gewicht auf eine Fläche zu bekommen, die ein gewisses Gewicht auch tragen darf. Auf der anderen Seite genug Gewicht reinzubringen. Wir müssen uns mal vorstellen, wir liegen bei knapp 250 Kilo, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, im Bereich des Towers. Das heißt 250 Kilo, man mag sich vorstellen, wie viele Leute ziehen müssen an einem Quadratmeter, um 250 Kilo zu entwickeln. Das ist der Windsog. Das Gewicht mussten wir in die Terrasse reinbringen als Gesamtgewicht, damit überhaupt die Anforderungen da waren oder erfüllt wurden. nicht da waren, die waren ja da, die erfüllt wurden. Das heißt, das geht natürlich über eine Flächenlast und so weiter. Also die Werte verteilen sich dort. Aber man muss eine Betonplatte, 30 mal 30 Zentimeter, wiegt 8 bis 9 Kilo. So, wir haben, sagen wir mal, 9 Kilo. Wir haben 9 Platten auf dem Quadratmeter ungefähr gehabt. So, 9 mal 9 sind 81 Kilo. So, das Delta muss man füllen. Und da kamen dann Stahlplatten ins Spiel und so weiter. Also es war eine irre Herausforderung, letztendlich das mit dem Windsog in der Qualität halt an die Punkte zu bringen, wo es hingehörte. Das war das eine. Aber was natürlich nicht minder Herausforderung war, war, dass die Terrassenfläche nirgendwo gerade war. Sondern egal, wo wir hinkamen, es kam ein anderer Neigungswinkel. Die Rampe, die vom Tower wegführte, hatte in der Mitte einen Scheitelpunkt. Der war aber nicht zentral in der Mitte, sondern der Symmetrie der Terrasse angepasst. Das heißt, es ging aus dem Tower runter und im Scheitelpunkt nochmal nach rechts und links fallend. So, an diese fallenden schräge Ebene mussten Stufen angebaut werden, die ja auch wieder sich in die Isometrie einbringen mussten. Und wir durften bei allem ja nicht vergessen, der Brandschutz und der Windsog war immer bei uns. Das heißt, zu sagen, naja, komm, im Treppenbereich lassen wir den Kies mal weg, weil ist ja egal, da guckt keiner hin. So funktioniert's ja nicht, sondern es musste ja allem standhalten, dass all diese Komponenten miteinander funktionierten. Last but not least, ein letzter Satz mag noch erlaubt sein, kam dann sogar noch ein Werkstoff dazu, der in all diesen Berichten auch noch gar nicht berücksichtigt ist. Wir haben eine größere Fläche, Betonsteine, Betonplatten, 8 Zentimeter dickes Material, auch noch mit in die Konstruktion als Fläche in der Kebuni-Fläche noch zusätzlich mit einbauen müssen.
Ich meine, es handelt sich ja hierbei um ein denkmalgeschütztes Gebäude. Wir haben es ja eingangs gesagt, 100 Jahre sind gerade gefeiert worden. Wie sieht's denn da aus mit den Auflagen? Weil es wirkt so auf mich, als wären da widersprüchliche Anforderungen an Sie gestellt und Sie müssen was ganz Neues schaffen, um sowohl Denkmalschutz, Brandschutz, Nutzlast, Windsog, das alles ineinander zu verzahnen, damit es am Schluss so abgenommen werden kann. Frau Wieland, vielleicht erläutern Sie das, die Herausforderungen, die Magie, die Sie erzeugt haben.
Genau. Also ich war ja eigentlich nur der Ingenieur vor Ort. Ausgedacht haben sich das die Architekten in Biel und die haben wirklich, ich finde, was ganz Einmaliges da auch sich ausgedacht und haben ja nicht umsonst diesen Wettbewerb auch gewonnen. Genau, die Herausforderung war wirklich der Denkmalschutz, den hatten wir dort im und auf dem Gebäude und an der Fassade und überall. Das heißt also, alles, was wir gemacht haben, mussten wir mit dem Denkmalschutz besprechen. Und für die war das Hauptanliegen, dass man, wenn man vom Weiten guckt auf das Gebäude, diese Terrasse eigentlich nicht sieht. Heißt also, ne, also man wollte sozusagen die Grundsubstanz von dem Haus vom Weiten so erhalten bleiben und wir hatten ja auch noch Geländer da dran und etc. Und wir haben viele, viele Abstimmungen mit denen gemacht, um genau sozusagen, wenn man oben sitzt oder oben steht, einen Wow-Effekt zu haben, um zu sagen, Mensch, das ist was Modernes, Futuristisches und von unten darf es aber nicht so aussehen, sondern da muss es so erhalten bleiben vom Weiten, wie es schon immer war.
Das heißt, von außen fast gar nicht zu sehen und dann hat man den Effekt, wenn man hochkommt als Überraschung. Aber genau. Das Gebäude, die Substanz, Herr Schnittkamp, Sie haben es ja auch schon gesagt, ne, mit dem Scheitelpunkt und sowas, ich meine, wir reden von einem alten Gebäude, diese Nutzung war eigentlich nie vorgesehen. Wie konnten Sie das unter einen Hut bringen, diese Konstruktion mit diesen Anforderungen und trotzdem Denkmalschutz und eben die alte Substanz erhalten?
Wer mag die Antwort geben? Weil sie liegt natürlich genau in der goldenen Mitte. Weil ich glaube, das war vielleicht der Moment, dieses Schweigens hat, glaube ich, gezeigt, ich will jetzt nicht von kongenialen Duo reden, aber von genau das hier zwei Unternehmen. Und ich will gar nicht die Menschen jetzt, die so oft auch im Vordergrund stehen, sondern dass da zwei, ich sag mal, völlig unterschiedliche Ansätze zusammengefunden haben, um das zu entwickeln. Denn in der Tat, die Herausforderungen, die aufgrund des Gebäudes da waren, die waren ja gegeben. Und Frau Wieland, die immer mit gehobener Hand, wenn es denn wieder, ich sag mal, aus dieser Welt rausging, weil es dann mit unserem System auch ich sag mal, andere Ansätze gab, immer wieder zurückzuholen und zu sagen, hey, wir müssen darauf achten. Das hat ja auch, ich habe eben nochmal nachgeguckt, am 4.11. haben wir die ersten Pläne ausgetauscht dann in 2021. Und wenn ich überlege, dass jetzt im Juli die Eröffnung war, jetzt sind wir ja 23, das sind fast 2 Jahre, die wir gemeinsam dieses Projekt über die ganze Zeit gemeinsam entwickelt haben. Wir haben uns ja nicht kennengelernt im Herbst des Jahres 21, sondern es war ein Prozess. Und jeder Tag auf der Baustelle war auch das Spannende, was kommt als nächstes. Denn es war nicht so, wir hatten das Konzept fertig, wir haben eine Baubesprechung gemacht und haben gesagt, alle los. Sondern im laufenden Prozess, wie das im Leben immer so ist, haben sich Fragestellungen ergeben, die dann wiederum auf die Denkmalbehörde oder aufs Gebäude oder was auch immer berücksichtigt. Aber der Handwerker, der auch sagte, Leute, das ist schön, dass ihr euch das vorstellt, zum Beispiel, dass eine Diele, ich sag mal, 5 Zentimeter vorne überstehen soll. Das gibt die Statik eines Brettes nicht her, weil es dann einfach durchbricht. Also das waren ja auch Wünsche, die da waren, wo wir aber immer nach Lösungen gesucht haben und nicht mit der Antwort Nein herangegangen sind, sondern unsere Herangehensweise war ja immer, wie finden wir ein Ja, dass am Ende der Architekt seine Zeichnung, und wir haben eine wunderschöne Präsentation gemacht, mit dem Kebuni und wir auch gemeinsam auf Werbetour gehen, die Illustration der Architekten, womit sie den Wettbewerb gewonnen haben, und das erste Foto, das wir gemeinsam morgens um 5:30 an Pfingsten erstellen durften mit den Freunden von Kebuni, will ich jetzt sagen, das ist eigentlich im Grunde das Gleiche. Also man sieht da wenig Unterschiede, außer dass das eine ein Foto ist und das andere ist eine Illustration. Also es ist sehr, sehr nah dahin gekommen, und ich denke, das mag sicherlich dem gesamten Team Kompliment sein, dass es so gelungen ist. Ne?
Ich muss mal vielleicht an der Stelle auch einhaken, wenn man mal schaut, was jetzt da rausgekommen ist, da sieht man erstmal muss die Kebuni-Fläche, ne? Aber ich muss sagen, der AA-Effekt ist eigentlich darunter. Diese Unterkonstruktion, die ist so verrückt, und wir haben auch viele, viele Fotos von gemacht. Das kann sich, glaube ich, der normale Besucher gar nicht vorstellen.
Kann man die irgendwo sehen, die Fotos? Sind die öffentlich einsehbar auf Ihrer Website oder so?
Leider,
Hart und Rumner waren die mal, ne, oder?
Ja, also wir haben, und das ist natürlich bei uns auch im eigenen Hause dann immer wieder die Frage, wie weit trägt man solche Dinge dann nach draußen? Wie wann langweilt es auch die Menschen da draußen, die sagen, alle Details wollen wir gar nicht wissen, weil der Architekt redet mit uns, wenn er eine technische Lösung sucht. Er freut sich nicht an solchen konstruktiven Bildern. Insofern funktioniert ja die Welt der Terrassen.
Frau Wieland ist relativierend in ihrem, ich kann sie ja sehen.
Sie ist ja auch nicht mal Ingenieurin und liebt das Detail, sonst hätten wir es nicht hingekriegt. Ich glaube, mit einem, ich sag mal, rein architektonisch ausgeprägten Menschen, dem die Ästhetik über alles geht, den hätte unser Kleinkrams wahrscheinlich auch gar nicht so interessiert, wenn ich es mal so bezeichnen darf. Aber in der Tat wäre es eine Dokumentation wert, weil ich bin mindestens alle 3 bis 4 Wochen in Berlin gewesen über die gesamte Zeit, um einfach den Kontakt zur Baustelle, zu den Handwerkern zu haben. Denn die brauchten ja auch, wenn denn, ich sag mal, wieder Themen aufkamen, die vielleicht jetzt augenblicklich die Bauleitung nicht beantworten konnte, mussten wir Antworten finden. Wir hatten einen Partner mit einem Dachdecker-Einkauf in Berlin, wo auch dort der Außendienst, wenn da mal 5 Teile fehlten, sich ins Auto gesetzt hat, hat es dahin gefahren. Also es war am Ende etwas, wo viele Menschen, weil sie alle sehr, sehr eng miteinander verbunden waren, und das hat sicherlich unsere Zeit Tempelhof, die fast 2 Jahre auch ausgemacht, dass jeder für den anderen eingestanden ist und nicht gesagt hat, hier ist mein Bereich zu Ende, jetzt kommt der nächste, sondern das war im Prinzip wie so ein Staffellauf, wo jeder den Stab an den anderen übergeben hat. Und das war eigentlich, ich sag mal, das, warum dieses Projekt überhaupt erfolgreich realisiert werden konnte.
Frau Wieland, ich wollte gerne nochmal aufgreifen, was Sie jetzt nur kurz angesprochen hatten, sozusagen. So von oben sieht man eigentlich nur Kebuni, aber die Magie ist sozusagen da drunter. Haben Sie vorher gedacht, als Sie die Pläne gesehen haben, als Sie den Auftrag bekommen haben, da kommen Sie jetzt hin?
Niemals, niemals. Ich habe ehrlich gesagt am Anfang immer noch gedacht, okay, die wollen jetzt, wie gesagt, diese Omega-Profile machen. Dann war ja auch geplant, dazwischen diesen Omega-Profilen einen Drehenbeton einzubringen, einfach um die Bauphysik sozusagen dort einzuhalten. Das heißt also auch eine Dämmung hinzukriegen. Mhm. Wie gesagt, wir haben ja übrigens unterhalb der Kalle und Rumner Unterkonstruktion ja auch nochmal eine Dämmschicht. Das heißt also, wir haben da eine Mischung aus Formglas und Multipor, die sozusagen auch nochmal eine Dämmung für die Etagen darunter darstellt, ne, und haben die abgedichtet dann mit Bitum oder Bitumbahn und sind erst da dann raufgegangen. Insofern, wie gesagt, das ist wirklich so ein mehrschichtiger Aufbau. Und als ich einigen Kollegen Anfang 2022 mal zeigte, wie erstmal die Dämmungsschicht da drauf ist und gesagt habe, darauf machen wir jetzt eine Terrasse, da haben die mich alle angeguckt und haben gesagt, nee. Wie? Und wie gesagt, aber es war insofern schon mal spannend, weil auch diese Dämmschicht war schon in 3D geplant. Also da sind wirklich auch verschiedene, also im Prinzip ist das schon die Grundidee von der Terrasse schon zu erahnen gewesen. Da wurden auch schon die Treppen und sowas angedeutet, aber natürlich nicht mit der endgültigen Präzision, die wir nachher gebraucht haben. Und die haben wir dann im Prinzip durch die Terrassenlager und die Unterkonstruktion hinbekommen.
Würden Sie sagen, dieses Projekt, so wie Sie es durchgeführt haben, dann schlussendlich auch, ist das vielleicht bahnbrechend für neue Konzepte?
Unbedingt.
Weil Sie haben ja vieles auch neu gemacht, ne? und anders.
Genau, und ich fand den Ansatz einfach durch Zufall eigentlich super, dass man sozusagen nicht nur mit irgendeiner Planungsabteilung versucht, irgendwas Futuristisches zu entwickeln, sondern mit dem Bestand, den man am Know-how von ausführenden Firmen hat, also die von Herstellerfirmen, dass man das versucht, sozusagen Hand in Hand weiterzuentwickeln. Und das war, glaube ich, relativ neu. Also sowas kannte ich vorher auch noch nicht, dass jemand da auch, da muss ich sagen, hatte ich auch irgendwie Glück, dass ich gleich an den richtigen Ansprechpartner geraten bin, da auch gleich offen war für neue Ideen und auch für eine Weiterentwicklung seines eigenen Produktes. Also wir haben beide nachher eine Win-Win-Situation. Ne? Also wir als Architekten oder ich Verlängerung dann als Ingenieur hatten die Chance, eine Lösung für unser Problem zu finden. Und die Firma hat sozusagen sich ein neues Feld erobert für solche speziellen Geschichten und kann das sozusagen dann auch weiterentwickeln.
Das heißt, Sie sind jetzt Partners in Crime sozusagen, Herr Schnittkamp.
Also ich kann das genau alles nur so wiederholen. Und das hat uns als Unternehmen auch auf ein neues Niveau gebracht. Wir werden jetzt im Februar ein weiteres Projekt in Berlin haben, wo wir die Konstruktion aus all den Erfahrungen, ich sag mal, kopieren. Das ist ein kleineres Gelände, aber die Anforderungen waren die gleichen. Und das ist ja das Schöne, weil, ich meine, man muss ja auch einen Unternehmer haben. Ich bin nun Mitarbeiter im Unternehmen, ich bin kein Geschäftsführer, ich bin jetzt nicht kein Prokurist im Unternehmen, der auch strategische Entscheidungen oder Investitionen in dem Falle, wo jemand sich ein Jahr lang auch, ich habe mich ja nicht ein ganzes Jahr darum gekümmert, aber ich habe die Freiheiten bekommen, letztendlich mit Frau Wieland das zu entwickeln. Aber was ich noch sagen wollte, ist, wenn ich sie mal an dem Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, gewusst hätte, was für Anforderungen kommen, hätte ich eine Dankensmail an Frau Wieland geschrieben und hätte ihr dankend abgelehnt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das, was wir uns dann hinterher erarbeitet haben, was dann Schritt für Schritt uns gemeinsam ja auch die Angst genommen hat, weil wir haben ja alles bewältigt, aber wenn ich das geahnt hätte oder wir das als Unternehmen geahnt hätten, hätte ich gesagt, macht euer Ding alleine, bleiben dann doch eher bei einer Terrasse, wo wir wissen, was da hinten rauskommt. Das muss man ganz eindeutig auch so sagen.
Aber Sie haben irgendwie durchgehalten.
Ja, und wir war auch bei der ganzen Thematik diese Geschichtsträchtigkeit. Ich meine, wir hatten ja das Keboni-Amerika-Team. An Pfingsten waren wir ja zusammen auch für zwei Tage, für drei Tage gemeinsam in Berlin. Und so die ersten Videos, die ja auch aus Amerika kommen, da merkt man erst, was es auch international für eine Strahlkraft hat. Und das, wo wir bei uns im Hause denken, jetzt haben wir 10-mal auf der Homepage das Projekt abgebildet, jetzt kennt's auch jeder, das ist ja komplett was anderes. Jeden Tag, wenn ich mit Architekten zu tun habe und erwähne die Lösung oder was wir da getan haben, dann bricht daraus herunter wieder neue Lösungsansätze. Und das ist natürlich unsagbar spannend.
Vielleicht ergänzend dazu, ja. Ich glaube, wenn wir nicht vielleicht auch relativ schnell so eine persönliche Ebene gefunden hätten oder uns auch da gut ergänzt hätten, dann wäre das, glaube ich, auch nicht so ohne weiteres zum Ziel gekommen. Ich denke mal, da ist auch viel oft auch, wenn die Kommunikation gut stimmt und die Chemie und beide was wollen und beide das gleiche Ziel haben, ich glaube, dann kommt man auch schneller zu einem Ergebnis, als wenn man jetzt sozusagen immer versucht, seine Päckchen für sich zu behalten.
Hatten Sie denn das Gefühl, dass Sie beispielsweise vom Architekturbüro auch wirklich freie Hand haben zu entscheiden? Oder sind die da immer wieder dazwischen gegangen und waren in Sorge, dass vielleicht das nicht genau so, wie er dacht, das umgesetzt wird?
Es war ja schon so, dass das Dach, ich glaube, schon zweimal umgeplant war und man einfach an einem Punkt, also der Architekt an einem Punkt gekommen ist, wo er auch einfach nicht weiter wusste. Und ich habe dann natürlich sofort, weil ich ja auch für das Architekturbüro arbeite, gleich den entsprechenden Architekten ins Boot geholt. Es war ein ganz junger Architekt und der war da ganz offen. Und mit dem haben wir dann zusammen sozusagen zu dritt dann auch agiert. Ne? Der hat dann immer sozusagen sich Gedanken gemacht, wo noch Probleme sein könnten. Wir haben dann also mehrere Meetings damals in voller Corona-Zeit auch abgehalten. Das war dann, wie gesagt, alles fast über Video und ehe wir uns dann wirklich auch, der Bernd Schnittkamp und ich dann zum ersten Mal live gesehen haben, war dann fast ein halbes Jahr vergangen, glaube ich. Ne?
Ja, ach, Wahnsinn. Ach ja, Sie sagten, das war 21, ne?
Genau.
Ja, umso schwieriger dann in so einer Zeit. Aber Sie haben zueinander gefunden, Sie haben das umgesetzt und arbeiten Sie jetzt künftig noch enger zusammen, könnte man sagen? Haben Sie da jetzt auch nochmal eine neue Kooperationsmöglichkeit gefunden, intensiver zusammenzuarbeiten? Was hat Ihnen das persönlich gebracht?
Also wenn ich von mir aus sagen darf, ich bin tatsächlich mit einem unserer Geschäftsführer vor, Julia, war es ein halbes Jahr oder wann wir uns einmal in Berlin getroffen haben und wir, ich sag mal, jetzt zu Anfang mal ein Gespräch gesucht haben, wo gibt es möglicherweise Ebenen, wo man gegebenenfalls noch was zusammen machen kann, wo in Projekten Anforderungen sind. Also das heißt, der Kontakt ist in jedem Falle da. Im Projektgeschäft ist es dann halt eben so, das mag sich dann mal über einen längeren Zeitraum hinziehen, dass sich die Wege trennen. Aber kurios ist dann doch immer wieder, wenn ich nach Berlin fahre, eine kleine Nachricht geht dann doch eben um. Letztens hatten wir die Architektenveranstaltung auch vor Ort. Man schreibt sich noch und wir haben tatsächlich, weil es in diesem Jahr nicht geklappt hat, noch eine gemeinsame Reise in die Schweiz vor uns. MLZD hat uns eingeladen als Team in die Schweiz auch mit ihnen gemeinsam mal die Zentrale zu besuchen. Also auch der Pat Tanner als Geschäftsführer hier für Deutschland und in der Schweiz, das sind alles Kontakte, die geblieben sind. Und auch der Ausführende macht gerade schon das nächste Projekt mit uns. Also da, wo wir können, werden wir auf jeden Fall, ich spreche jetzt für mich, aber ich kann nur sagen, werden wir die Möglichkeiten, die wir uns erarbeitet haben, ja, nutzvoll einsetzen können, weil das ja auch ein unternehmerischer Nutzen ist. Wir haben das Glück, dass wir uns menschlich gut verstehen. Aber am Ende sind wir ja letztendlich auch dem unternehmerischen Gedanken verpflichtet. Da haben wir das große Glück, dass dieses Team, sag mal, so eine Nähe gefunden hat. Und da, wo wir unsere Wege sich kreuzen, werden wir uns freuen, dass sie sich kreuzen.
Würden Sie sagen, dieser Zeitraum von Herbst 21 bis Sommer 23, ist das eine gute Zeit zwischen wir starten jetzt und dann eröffnen wir? Oder würden Sie sagen, wir wären schneller, wenn wir nicht so viele Genehmigungsverfahren noch gehabt hätten etc.? Wie ist Ihre Erfahrung? Ist das für so ein Projekt mit der Herausforderung, sind Sie zufrieden mit den zeitlichen Abläufen?
Also in der Planungsphase auf jeden Fall. Ich glaube, wir hatten innerhalb von 4-5 Monaten komplett die ganze Konstruktion zusammen geplant und auch eben genehmigungsrechtlich auch abgesichert in alle Richtungen. Die Ausführung begann dann im April 2022. Der Unternehmer hatte, glaube ich, am Anfang etwas kürzere Ausführungszeiten geplant und musste dann aber feststellen, als einfach aufgrund der Komplexität das dann doch länger gedauert hat. Wenn man mal überlegt, also die Eröffnung war jetzt zwar im Sommer, aber er war eigentlich jetzt im März ungefähr fertig schon. Ja, und wir hatten noch kleinere Nacharbeiten, einfach aufgrund der Witterungslage dann im Winter. Aber eigentlich, ansonsten muss ich sagen, wenn man es mal roundabout sieht, war es eigentlich ein Jahr, ne? Mit Ausführung und Planung. Also top.
Super.
Ich habe noch eine kleine Ergänzung, ich auch ganz fantastisch finde. Wir haben, oder der Architekt hat an den Stufen überall so eine LED-Leuchten oder LED-Bänder geplant. Mhm. Wenn man mal in Dämmerungszeiten auf die Terrasse geht, kann ich sehr empfehlen. Sieht fantastisch aus, weil es einen ganz tollen Lichteffekt gibt, wie diese Stufen da sozusagen in Harmonie mit dem Oberflächenbelag, dem Keboni, da zusammen eine Einheit bilden. Das wirklich sieht von oben aus so ein bisschen wirklich wie so ein Traumschiff.
Wie haben Sie sich denn gefühlt, auch Herr Schnittkamp, Sie beide, als das endlich fertig war, Sie drauf konnten, vielleicht sogar vor der offiziellen Eröffnung, gehe ich mal von aus, dass Sie das für sich betreten konnten. Alles fertig, alles sauber, alle Baumaschinen sind weg, die Handwerker auch und Sie nutzen es das erste Mal als Terrasse. Wie haben Sie sich da gefühlt?
Ja, wir hatten ja das große Glück. Ich glaube, Julia, du warst morgens an dem Pfingstmontag oder Dienstag nach Pfingsten, war eigentlich so für mich, ich sag mal so, an dem Pfingstmontagabend, schon abends um 9:30. Die Weltöffentlichkeit war noch draußen und wir hatten unsagbares Glück mit dem Wetter und es war ein traumhafter Sonnenuntergang mit knallrot, blutrotem Horizont in die Ferne von Berlin zu schauen und morgens um 5:30 aufgestanden zu sein, um 5:30 oben auf dieser Terrasse zu sein und den Sonnenaufgang auf einer Terrasse, die ja schon ein bisschen auch Teil des Lebens geworden ist. Also das ist ja nicht nur jetzt eine Pflichterfüllung, sondern auch eine Menge Stolz in einem selber hervorgerufen, weil es ja dann doch wieder ein Teil der Geschichte ist. Und dann sind wir nicht so wichtig, dass wir in die Geschichte eingehen. Aber zumindest sind wir an einem Projekt beteiligt gewesen, was eben nur mehr ist als, ich sag mal, eine Gaststätte, die irgendwo in der Stadt gebaut wird. Also ein unfassbar ergreifendes Gefühl und das, ich sag mal, in Kombination. Wir haben auch einige Drohnenvideos an den Tagen gemacht, sodass auch abends und morgens aufgezeichnet wurde. Also es gibt Videos, Drohnenaufnahmen, ein wunderschönes Erlebnis, kann ich nur sagen.
Und Sie, Frau Wieland, wie haben Sie sich gefühlt?
Also ich habe zum in Berlin hatten und den ganzen Aufsichtsrat von Tempelhof-Projekt. Wir wurden zwar als Architekten jetzt nicht hoch gelobt, aber ich glaube, das war eher so eine politische Eröffnung. Wir als Planungsteam und auch die Bauleiter, die Bauausführenden waren, glaube ich, an dem Tag irre stolz. Und wir haben da oben dann zum Sonnenuntergang übrigens dann gestanden mit einem Deckchen in der Hand. Ich muss zum ersten Mal sagen, ich habe noch nie so ein anstrengendes Projekt gehabt vorher. Also es war ja nicht bloß die Dachterrasse, die ich da betreut habe, sondern viele, viele Punkte in dem Gebäude. Und ich muss sagen, es ist oft an meine Grenzen gegangen, wo ich dachte, hältst du jetzt noch durch? aber nein, wir schaffen das und irgendwie muss es weitergehen. Und wie gesagt, da war zum ersten Mal so ein Aufatmen und zum ersten Mal ist so die ganze Last abgefallen, die man so die ganzen Monate mit sich rumgetragen hat.
Und wie oft waren Sie jetzt da seitdem?
Ach, ich bin mindestens alle 1-2 Wochen immer da, weil wir immer noch so ein paar Klärungspunkte haben mit dem Bauherrn. Dann gibt es jetzt natürlich auch so Nutzeranforderungen, ne, wo dann plötzlich der Nutzer sagt, ach, ich will doch nochmal ein Geländer haben, weil ich habe Angst, ich stürze oder ich will die Stufen mehr markiert haben. Da sind wir auch mit dem Mario Weber von Kebomini immer noch so ein bisschen im Austausch. Da ist nochmal so ein kleiner Rattenschwanz, gerade bei so einem größeren Projekt, immer noch dran. Das ist aber eine Natur der Dinge.
Aber an sich sehr happy mit dem Ergebnis.
Also wir hatten übrigens gerade letzte Woche Abnahme vom Bauamt, von der oberen Aufsichtsbehörde. Es war quasi mangelfrei. Also es gibt ganz kleine Sachen und die sind auf jeden Fall nicht in der Dachterrasse.
Wunderbar. Sie haben alles richtig gemacht, würde ich sagen. Der Kopfbau im Westen am Tower. Hervorragend. Dann sage ich vielen Dank. Sie haben uns spannende Einblicke in ein sehr besonderes Projekt gegeben. Ich danke ganz herzlich unseren Gästen Julia Wieland von Bartke & Partner und Bernd Schnittkamp von Kahle & Rubner. Das war Zukunft Holz, der Podcast von Kebuni. Und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne den Podcast, um nichts zu verpassen. Folgen Sie Kebuni auch bei Instagram. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.